herzlich willkommen bei Das. Heute mit Bettina Tietjen.
Einen wunderschönen guten Abend. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber ich werde allmählich älter und mein Körper auch. Ziehen hier, kneifen da, Schulter, Knie, Rücken und so weiter. Wie geht man damit um, dass der Körper altert, wie mit den Spuren, die das Leben auf und in uns hinterlässt? Darüber hat er sich Gedanken gemacht und diese Gedanken zu sehr schönen, witzigen, kunstvoll formulierten Texten verarbeitet, die er unter dem schlichten Titel Aua veröffentlicht hat. Der preisgekrönte Schriftsteller und Journalist Axel Hacke. Herzlich willkommen auf dem roten Sofa.
Hallo, Frau Tietje.
Ich fange mal mit einer angemessenen Frage an. Wie geht es Ihnen?
Oh, mir geht es ganz gut. Eigentlich im Moment relativ schmerzfrei und fühle mich gut.
Relativ schmerzfrei heißt aber, Sie haben doch irgendwo Schmerzen.
Ja, ganz schmerzfrei ist man ja eigentlich ab 50 nicht mehr. Also man sagt ja immer, wenn man morgens aufwacht und hat keine Schmerzen, dann ist man tot.
Stimmt, das kenne ich auch.
Ja. Und insofern, ja, irgendwo zwickt es immer ein bisschen.
Würden Sie denn sich als Hypochonder bezeichnen?
Naja, wenn Sie einen Hypochonder fragen, ob er ein Hypochonder ist, dann wird er sagen nein, weil er fühlt sich ja nicht ernst genommen mit seinen Leiden dann. Wenn Sie nicht Hypochonder fragen, ob er Hypochonder ist, wird er auch sagen nein, weil er ist kein Hypochonder. Also durch Befragung kriegen Sie das nicht raus. Ich würd nicht sagen, dass ich ein großer Hypochonder bin, aber ein kleiner schon.
Und Sie gehen, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, für einen Mann relativ oft zum Arzt, oder? Viele Männer gehen ja gar nicht.
Ja, das stimmt. Aber ich bin großer Anhänger von Vorsorgeuntersuchungen. Also ich gehe Kardiologie, Urologie, Haut, das sind natürlich Blutcheck einmal im Jahr, das mache ich alles. Einfach, weil ich mich da gut fühle. Ich fühle mich sicher, ich fühle mich unter Kontrolle und das habe ich gern und es hilft mir auch, ja.
Hier wäre ein toller Filmbeitrag gewesen. Also auch mal live dabei sein bei Das im NDR Fernsehen täglich um 18.45 Uhr.
Herr Hacke, Sie haben ja schon sehr viele sehr schöne Bücher geschrieben, die ja immer zum Nachdenken und zum Lachen anregen. Jetzt der Körper. Jetzt haben Sie sich den Körper rausgesucht. Warum dieses Thema?
Sie werden es nicht glauben, aber das ist mir morgens unter der Dusche eingefallen, wo mir normalerweise nichts einfällt. Aber das ist wirklich, weil ich habe so meinen Finger hier gesehen, hier ist eine Narbe und dann habe ich an diese Narbe hier oben gedacht und ich habe gedacht, das sind doch alles Geschichten, die man erzählen kann. Wie sind diese Narben da hingekommen? Warum habe ich es mit dem Magen? Warum wiege ich immer 2 Kilogramm zu viel? Das sind alles Geschichten über den Körper. Und ich habe gedacht, wenn man mal Memoiren oder Erinnerungen nicht schreiben würde auf der geistigen Ebene, die Ebene der großen Taten, so wie das vielleicht Angela Merkel macht, sondern rein auf der physischen Ebene. Was ist meinem Körper in meiner ganzen Lebenszeit so alles geschehen? Und das wollte ich erzählen, weil das, glaube ich, jeder nachvollziehen kann.
Ja, und sind das denn gleichzeitig auch über Geschichten über den Geist? Also Physis und Psyche, greift das ineinander, naja, bei dem, was Ihnen eingefallen ist?
Unsere Psyche findet ja im Körper statt. Also wenn wir über Gefühle reden, über Angst zum Beispiel, dann ist das ja auch ein physischer Vorgang. Das findet in unserem Körper statt. Insofern kann man das nicht komplett trennen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Angst habe, es gibt Menschen, die haben eine generalisierte Angststörung. Das kann man ja auch mit Tabletten bearbeiten. Also das ist dann physisch, ja.
Ja, Sie haben so einen schönen Satz von Ihrem Opa zitiert, dass der immer gesagt hat, das kenne ich auch aus der Familie meines Mannes, ich fühle mich nicht.
Hat mein Vater gesagt.
Ihr Vater war das, Ihr Vater.
Wenn es meinem Vater nicht gut ging, dann hat er immer gesagt, ich fühle mich nicht heute. Und er meinte natürlich, ich fühle mich nicht gut. Das war so seine Abkürzung. Aber dieses ich fühle mich nicht fand ich eigentlich viel besser, weil das so ein bisschen charakteristisch für diese Generation auch war. Diese Kriegsgeneration, die traumatisiert war vom Krieg, von dem, was sie da getan hatten und was mit ihnen geschehen war. Und dieses sich nicht fühlen, das fand ich sehr charakteristisch. Ein toller Satz.
Ja, finde ich auch. Sagt viel aus. Sind Sie denn beim Erzählen dann der Geschichten Ihres Körpers auch auf Baustellen gestoßen am Körper, die Sie vielleicht schon verdrängt hatten, über die Sie lange nicht mehr nachgedacht haben?
Ja, Kopfschmerzen zum Beispiel. Also ich hatte als Kind und als Jugendlicher und als junger Mann oft sehr, sehr starke Kopfschmerzen. Und das waren in meinem Fall waren das Spannungskopfschmerzen. Ich war total verspannt, verkrampft oder sowas. Und wenn Sie aber damals zu einem Arzt gegangen sind, dann hat der Sie untersucht, hat geguckt, ob da irgendwas bei Ihnen nicht in Ordnung ist. Und dann war der letzte Satz war immer, das ist psychisch. Und damit war es erledigt. Ja? Damit war es vorbei. Obwohl es damit eigentlich hätte anfangen müssen. Aber von Psychotherapie und von all diesen Dingen war damals natürlich keine Rede. Und das hatte ich schon so ein bisschen vergessen, weil ich seit Jahrzehnten keine Kopfschmerzen mehr habe.
Ja, es sind ja auch so Bereiche, Sie sparen ja nichts aus. Ne? Sie gehen ja wirklich Körperteil für Körperteil oder Körperbereich durch. Da ist der Darm spielt zum Beispiel auch eine Rolle. Haben Sie mal so Momente gehabt, wo Sie dachten, ist mir das jetzt nicht ein bisschen peinlich oder erzähle ich das wirklich, was ich so für mit dem Darm, was bei mir so los ist zum Beispiel?
Auch beim Darm, ne, also nee, da, mir ist da nichts wirklich fremd. Ich bin da auch. Ich habe gedacht, naja, also wenn man das macht, die Geschichte seines Körpers zu erzählen, damit andere Menschen das nachempfinden können und vielleicht auch mit ihrem eigenen Körper mal sich so eine Geschichte erzählen, dann muss man es richtig machen. Dann muss man ein Kapitel über den Darm schreiben. Dann muss man auch, ich bin ein Mann, auch ein Kapitel über den Penis schreiben. Das geht nicht anders. Also habe ich gedacht, stürz dich rein und mach es. Und das war mir dann auch nicht weiter schwierig eigentlich. Ja. Obwohl hinterher natürlich Leute kamen und sagten, oh, was du alles von dir preisgibst oder so. Dann habe ich gedacht, ja, ich bin Schriftsteller, da macht man das so.
Welche Geschichten, wenn Sie eine Lesung machen, welche greifen Sie sich raus? Dann die, von denen Sie wissen, das ist so ein Bereich, wo die Leute lachen ja nun mal gerne über diese
Geschichten. Ja, natürlich. Also sehr zum Lachen ist natürlich oft dieses Kapitel über die Haut. Das ist auch sehr informativ. Also ich bin ja wahrscheinlich der einzige Mensch auf der Welt, der sich beim Meditieren mal einen Knochen gebrochen hat.
Das habe ich gelesen. Wie ist das bitte schön passiert?
Ja, ich habe irgendwie eine Stauballergie und ich mache seit langem schon so eine Morgenmeditation. Immer 20 Minuten und irgendwie ist da so ein Stäubchen in meine Nase gekommen und ich musste 8-9 Mal furchtbar niesen und beim 9. Mal war es, als ob mir jemand hinten ein Messer reingerammt hätte. Ja, die unterste Rippe da, die ist ja nur an einer Stelle befestigt, nicht an zwei. Die ist also abgebrochen dadurch, durch diesen Druck im Körper. Ja, das kann passieren. Ja. Ja. Also ich habe gedacht, ich habe Osteoporose oder sowas, habe ich aber nicht alles untersuchen lassen. Die Rippe war gebrochen, es tut furchtbar weh. Aber wenn ich das erzähle in dem Buch und auch bei einer Lesung, über diese Niesanfälle schreibe, ich habe dann geschrieben, schon mein Großvater, also so wahnsinnige Niesanfälle, dass ihm alle Haare rausgejagt sind durch den Druck, ja, durch diesen körperinternen Druck. Also das ist schon sehr lustig und das lese ich auch sehr gern.
Was sind denn so diese Geschichten, wo Sie denken, da könnte ich eigentlich was, da müsste ich eigentlich mehr gegen tun, zum Beispiel mehr Sport machen, ich müsste mehr für meine Fitness tun. Gibt es sowas auch, wo Sie sich selbst dabei ertappt haben, dass Sie nicht genug machen?
Ja, ich denke ja immer, ich mache nicht genug, weil ich oft auch einfach zu viel Arbeit habe, zu viel andere Sachen oder sowas. Ich gehe oft morgens raus und mache mein Nordic Walking mit den Stöcken da. Das, ja. Früher bin ich joggen gegangen, aber das ist jetzt für die Knie nicht mehr so toll. Also mache ich dieses Nordic Walking, macht mir großen Spaß, aber mache ich sehr gerne, aber ich müsste es halt öfter machen.
Ja.
Ich war neulich nach der Sauna war ich im Chiemsee, mitten im Winter auch, aber länger als 20 Sekunden war ich da nicht drin.
Aber machen Sie schon, dann macht ja nicht
jeder.
Ja, finde
ich toll. Das war auch toll. Das war wahnsinnig vitalisierend ist das, ja. Ich dusche auch jeden Morgen kalt, aber jetzt auch nicht 5 Minuten lang.
Ist Ihnen bei der kalten Dusche das Thema Körper eingefallen oder bei der warmen Dusche?
Nee, das war schon eine gemütliche, warme Dusche.
Wir sind hier in einem, also haben wir versucht nachzuempfinden, ein Physiotherapie-Studio. Sieht das so ein bisschen aus, wenn Sie zum Physio gehen?
Sieht sehr, sehr echt aus, total echt auch, das Skelett da und so. Also es ist, könnte man sofort anfangen.
Ja, ich dachte vielleicht, dass wir so ein paar wenigstens so Kleinigkeiten mal zeigen oder ja. Sie uns zeigen, die man mit Ihnen gemacht hat, wonach es Ihnen besser ging, also ja. Bei irgendwelchen körperlichen kleinen Beschwerden. Ja. So Therabänder haben wir da, Hula Hoop.
Ja, also ich hatte ja diese Schulterprobleme, Kalkschulter, das ist schon länger her, da war ich 50 oder so. Das ist ja was, das hat man um die 50 so, diese Kalkschuhe.
Ja, ja, ich kenne, ich hatte das auch.
Man kann sich nicht mehr am Rücken kratzen, kein Buch aus dem Regal.
Furchtbar, Pullover so. Ausziehen, anziehen.
Ja, schwer. Und dann da hat mir ein Physiotherapeut mir sehr geholfen. Ich habe das ohne Operation machen können. Der hat mich extrem gut behandelt. Also hat aber auch ein Jahr gedauert, bis das dann weg war. Und da habe ich eben diese Therabänder auch bekommen.
Ja.
Die schleppe ich seitdem auch immer. Was heißt schleppen? Die sind ganz leicht. Die nehme ich auf Reisen immer mit und mache dann oft auch.
Können Sie uns zeigen? Ne? Wir können uns auch gerne aufstehen, weil da sind ja zwei Therabänder.
Wenn man jetzt hier so ein Theraband nimmt, die gibt es in verschiedenen Stärken. Ne? Rot ist ein bisschen. So, das ist auch ganz leicht. Nehmen wir mal das Rote.
Ja.
So, und wenn man jetzt, um einfach seine Schulter.
Ich kann das ja auch. Moment, ich mache das mit.
Ja.
Ja.
Wenn man jetzt einfach seine Schulter. Muskulatur auch da abarbeiten will, links hier drauf treten.
Ja.
So und dann diese Bewegung so machen.
So.
Ich hoffe, ich mache es jetzt richtig, weil alle möglichen Physiotherapeuten schauen uns wahrscheinlich zu. Und da kommt es jetzt auch gar nicht so sehr auf
Ach so, ich Kraft an.
Es kommt auf die. Nee, Sie machen es falsch.
Ich mache es falsch. Ich muss das unter den Arm nehmen und dann so hin.
So.
Verstehe.
Und da kommt es jetzt auch wirklich auf die korrekte. Ausübung an. Das ist nicht so eine Kraftgeschichte, sondern dass einfach die Bewegung korrekt gemacht wird. Und so ein Theraband dabei zu haben, das ist wirklich gut, weil man kann das zum Beispiel auch hier so, ich kann das jetzt hier so festmachen, ja, ein bisschen tiefer vielleicht, dass man das hier an der Türklinke kann man das ja auch festmachen und so. Und dass man dann so diese Bewegung macht.
Ja, das habe ich auch schon mal gesehen.
Zum Beispiel auch gut, ja.
Ja.
Aber das A und O für die Schultergeschichten war für mich eben, dass man seine Schulter nur auch erstmal richtig hält. Wir sitzen ja alle oft so, tippen da. Ne? Und dass man einfach lernt, die Schultern hinten zu halten und unten. Also Brust raus, so die alte Geschichte.
Ja.
So, das ist eine Frage des richtigen Stehens auch. Und das habe ich dann auch als allererstes gelernt, dass man da auf diese Körperhaltung einfach achten muss.
Okay, Sie stehen auf einmal viel gerader da, wo Sie darüber sprechen.
Total.
Ich werde mir das jetzt auch mal merken. Haben Sie einen Tipp gegen Achillessehnen? Ich habe nämlich gerade Achillessehnenansatzprobleme. Gibt es auch so eine Theraband-Übung vielleicht?
Theraband jetzt nicht, aber Achillessehnen.
Er ist kein Arzt, er ist auch kein
Physiker. Ich will auch hier nachher erzähle ich alles, aber ich glaube nicht, dass ich Quatsch erzähle.
Nee,
aber
ich glaube,
wenn Sie jetzt zum Beispiel, hier ist keine Stufe, aber wenn man diese Wand jetzt hat, dann kann man das ja auch so machen, dass man hier einfach dieses, das können Sie auf jeder Treppenstufe machen, ja?
Ja.
Ich mache das jetzt mal so einfach so vor, Sie stellen sich hier so hin und gehen dann runter.
Ach so, okay, weil ich dann dehne ich natürlich die Achillessehne.
Dann dehnen Sie die Achillessehne, Sie dehnen vor allem die Wadenmuskulatur.
Ja.
Kommt es ja an.
Ja.
Die Wadenmuskulatur. Und das machen Sie so, zählen Sie bis 15, 20, vielleicht sogar bis 30 und dann auf der anderen Seite.
Okay.
Ein paar Mal nacheinander ist am besten, glaube ich, wenn man warme Muskulatur dehnt, nicht so kalt.
Also nach dem Walken dann eher.
Das glaube ich nach dem Sport. Mhm.
Ja, aber Sie haben ja das schon zum Teil verinnerlicht. Also Sie sind ja schon halber Orthopäde, wenn man Sie konsultiert. Sie sollten jetzt einen lustigen Physiotherapeut.
Mein Physiotherapeut, auf den lasse ich nichts kommen, der ist ein Genie, wirklich, der ist ein Genie. Aber wenn er einen behandelt, dann redet er oft so wahnsinnig lang und er schimpft auf alles, auf die Bundesregierung, auf die Radfahrer, auf alles Mögliche. Und das ist nicht jedermanns Sache. Aber ich liebe das. Also ich liebe das, ich höre ihm wahnsinnig gern zu. Für mich ist das wie so ein, wie manche Leute bei Spotify sowas anklicken wie Waldrauschen oder Wellen. So, ich schlafe dann ein so langsam. Ich finde das wahnsinnig entspannend, dem zuzuhören.
Herrlich, wir können es auch wieder setzen. Es gibt noch so eine Geschichte, habe ich nur gestreift, dass Sie bei der Einladung Sie waren zum literarischen Quartett eingeladen.
Ja.
Und da haben Sie sich was am Knie getan?
Ich war in Barcelona mit meiner Frau, wir haben einen kleinen Urlaub gemacht. Und dann klingelt das Telefon und sagt, ich bin ins literarische Quartett eingeladen. Heißt, also damals hieß das 700 Seiten Tolstoi, 350 Seiten Joan Didion, eine amerikanische Essayistin, noch zwei andere. Also ungefähr 1500 Seiten lesen. Zwei Wochen sollte ich da sein. Und da habe ich so einen Schreck bekommen. Und bin so ängstlich geworden auch, weil ich einfach Angst hatte, in dieser doch sehr anspruchsvollen Sendung da zu versagen mit meinen geringen Kenntnissen, ja. Und dann habe ich gesagt, wir fahren jetzt erstmal ins Café und ruhen uns ein bisschen aus. Und da bin ich einfach, habe ich Taxi gerufen und bin auf der Bordsteinkante, hatte so glatte Schuhe an, bin ausgerutscht und mit dem linken Knie genau auf diese Bordsteinkante geknallt. Und habe mir natürlich, das war dann so dick, habe ich wieder meinen Physiotherapeuten angerufen, der hat mich beruhigt, allein schon seine Stimme hat mich beruhigt. Und das Knie ist dann auch wieder abgeschwollen, aber natürlich so ein kleiner Knorpelschaden ist dann geblieben. Und es gab später auch eine Meniskusoperation. Also letzten Endes habe ich so einen kleinen Knieschaden wegen Tolstoi.
Aber Sie haben dann Tolstoi trotzdem noch, Sie haben alles geschafft, Sie haben alles gelesen, was Sie lesen mussten.
Nein, ich habe im literarischen Quartett geredet, hatte eigentlich nur den Wikipedia-Artikel über das Buch gelesen. Aber was willst du machen? Also ich meine, ich bin ja auch zu, ich bin nicht der Typ, der sowas absagt. Mich interessiert das ja auch und so. Aber ich bin natürlich kein Literat. Sie sehen ja, ich kann besser über meine gesundheitlichen Probleme reden als über Literatur.
Das stimmt ja gar nicht. Bei Ihnen würde man nie vermuten, dass Sie nur den Wikipedia-Artikel gelesen haben. Man würde immer denken, der Mann ist so
gebildet. Ja, mein Beruf hat auch ein bisschen was mit Hochstapelei zu tun, das muss man auch sagen.
Wie lesen Sie denn am liebsten? Lesen Sie liegend, am Stehpult, sitzend? Gibt es da schon Lieblingsposition?
Wenn ich eine Lesung habe? Oder
nee,
wenn ich selber was lese, da lese ich, also abends im Bett lese ich natürlich, vom Einschlafen lese ich immer. Und ansonsten lese ich wahnsinnig gern in einem Sessel in meinem Büro. Da habe ich einen extra Lesesessel. Da sitze ich oft und lese. Das ist ja auch Teil meines Berufs.
Ja, es gibt ja, ich stehe zum Beispiel sehr gerne am Stehpult. Ich finde das sehr angenehm, weil man dann so aufrecht.
Ja, ist natürlich toll, weil man dann steht. Stehen ist ja, das heißt ja mal sitzen ist das neue Rauchen oder so
ähnlich. Das höre ich auch oft.
Wahnsinnig ungesund. Aber trotzdem, ich rauche nicht, aber sitzen tue ich ganz gern.
Diese Petsi-Bälle sind auch eher ungewohnt. Ich sitze nicht oft. Es gibt ja Leute, die sitzen immer auf diesen Bällen. Soll sehr gut für den Rücken sein.
Total gut, ja. Aber ich meine, ich mache nicht den ganzen Tag Sachen, die gut sind. Also, ich mache auch manchmal ungesunde Sachen.
Ja, da gibt es ja vielfältige Möglichkeiten, sein Gehirn zu trainieren. Ich meine, Sie lesen ja viel, haben Sie schon, Sie schreiben. Aber darüber hinaus machen Sie auch irgendwelche Gedächtnisübungen oder sowas? Gehirnjogging?
Nö, also das mache ich nicht. Aber natürlich, weil ich habe genug zu tun. Also ich arbeite den ganzen Tag, da kann ich nicht auch noch irgendwelche Zahlenketten mir merken oder Gedichte auswendig lernen. Das mache ich nicht, aber ich habe natürlich schon das eine oder andere Problem. Also ich kann mir zum Beispiel einfach schlecht Namen merken. Das habe ich auch im Buch geschildert, wie in der Lesung. Ich signiere schon mal immer in der Lesungspause und dann kam jemand zu mir und sagte, sehen wir uns nachher noch und signierst du mir dann auch ein Buch, ja? Und ich kannte den natürlich, es war ein alter Bekannter, aber mir fiel der Name nicht ein. Und ich habe die ganze zweite Lesungshälfte damit verbracht, sozusagen auf der zweiten Ebene, mich zu erinnern, wer war das, ja? Und das geht mir oft so, dass mir Namen nicht einfallen. Ich schiebe es einfach auf Stress, man oft, und ich schiebe es oft darauf, dass ich einfach so viele Leute kenne.
Ich glaube, es ist auch eine Alterserscheinung, dass man einfach Namen nicht mehr so gut
merken kann. Klar ist es eine Alterserscheinung. Also ich kenne das Problem, haben viele Leute, dass sie Namen nicht mehr so gut merken können.
Sie schreiben doch auch, man kann doch einfach sagen, mein Lieber, mein Bester.
Ja, das ist für mich immer, wenn ich auf einer Party jemanden treffe und der fällt mir um den Hals und sagt, mein Lieber, und so schön, dich zu sehen. Je länger der sich an mir festhält und je öfter er mein Lieber sagt, desto genauer weiß ich, dass er nicht weiß, wie ich heiße.
Ja, genau.
Deswegen sagt er immer mein Lieber.
Das kennt man. Sie haben sich ja wirklich Ihren Humor immer bewahrt. Ich habe eben schon gesagt, Ihre Texte, egal worüber Sie schreiben, regen ja auch immer so ein bisschen zum Nachdenken an. Sie haben ein wunderbares Buch geschrieben vor diesem über Heiterkeit, wie man sich die Heiterkeit bewahrt in der heutigen Zeit. Woher nehmen Sie das, diese innere Heiterkeit, alles immer mit einem kleinen Lächeln auch zu betrachten?
Ja, also das ist, glaube ich, auch eine Entscheidung. Ich glaube, man muss sich entscheiden dafür. Und es muss einem auch wichtig sein. Ich glaube, deswegen habe ich dieses Buch geschrieben über die Heiterkeit, weil ich einfach diesen Begriff für mich mal klären wollte. Man denkt ja oft an Witz erzählen und dann lustig sein und an was trinken und so. Aber das ist es ja nicht. Es ist eine Lebenshaltung. Es ist eine Einstellung zum Leben. Peter Ustinov hat mal gesagt, Humor ist die komische Art, ernst zu sein. Und Heiterkeit heißt, nicht die ernsten Dinge auszusparen und wegzuschieben oder zu übergehen, sondern sie gerade aufzunehmen, aber sie anders zu sehen, aus einer anderen Perspektive. Und darum geht es eigentlich.
Haben Sie nicht auch das Gefühl, dass das immer mehr Menschen schwerfällt, dass dann eine gewisse Verbissenheit um sich greift, so eine Verbitterung?
Ja, die Menschen sind wahnsinnig unter Druck im Augenblick. Also wir leben in einer Gesellschaft, in der man sowieso permanent als Einzelner unter Druck gerät, unter Leistungsdruck, so einen Performance-Druck, auch in den sozialen Medien. Man soll immer das Beste aus sich machen, das ist das eine. Und dann leben wir nun mal auch in einer Zeit, die nicht so wahnsinnig lustig und entspannend ist. Von der Klimakrise bis zum Krieg in der Ukraine und diesem irren Präsidenten jetzt in Amerika und seinem Gefolge. Also das ist ja alles nicht lustig und da fällt es schon schwer, entspannt und heiter zu sein. Das muss man ganz klar sagen.
Aber es hilft, wenn man auch mal mit dem Lachen an die Themen rangeht.
Also wir Menschen sind so gemacht. Wir brauchen das, glaube ich, auch. Ja. Und das muss man sich klar machen, ja? dass man nicht einfach sich in diese Depressivität fallen lassen sollte, sondern bedenken sollte, dass wir Menschen sind und dass wir das auch brauchen.
Ja. Wie erleben Sie das, wenn Sie in Italien sind? Sie sind ja häufiger da, weil Sie dann ein Ferienhaus haben und kennen natürlich dann auch viele Menschen, die da leben. Ist die italienische Mentalität, bringt die mehr Leichtigkeit mit sich, auch im Umgang mit den ernsten Themen?
Ja, die Italiener sind da schon begabter, würde ich mal sagen, dafür von ihrer ganzen. Aber auf der anderen Seite, das sind ja Klischees. Italiener sind ja nicht immer nur lustige Menschen. Die sind wahnsinnig ernst und können wahnsinnig betrübt sein. Und übrigens auch nicht immer braun gebrannt, sondern oft auch sehr blasse Menschen. Also so ist das nicht. Auch Italiener sind sehr zu großer Ernsthaftigkeit in der Lage, vielleicht zu mehr als wir. Wir transponieren da etwas auf dieses Land, weil wir es ja nur aus dem Urlaub kennen.
Ja.
Wir kennen es nur so aus einer eigenen inneren Entspanntheit heraus. Und wenn man aber Italien auch ein bisschen mehr aus dem Alltag kennt, wie wir es kennen, weil wir da eben auch mit dem Alltag umgehen müssen, dann sieht man das Land auch schon schnell anders.
Wir haben jemanden, der Sie grüßen möchte, der auch mit Italien so einiges zu tun hat. Nicht nur, weil es im Namen trägt, das Italienische.
Lieber Axel, die Redaktion von Das hat mich gefragt, ob du nach so vielen Jahrzehnten, in denen du Urlaub in Italien gemacht hast, selber inzwischen kleiner Italiener geworden bist. Ich kann das gar nicht so richtig beantworten. Ich weiß nur, dass du dich gut auskennst, dass du selber hervorragendes Öl produzierst. Aber weißt du, was ich sehr genau beantworten kann, ist die zweite Frage, nämlich was dich als Autor ausmacht. Und da sage ich etwas wirklich Einzigartiges. Du kannst selbst dem tragischsten Thema noch etwas abgewinnen, was tröstlich, manchmal sogar heiter klingt. Und das ist sehr, sehr menschlich. Weißt du eigentlich, dass du täglich mir über die Schulter schaust? Denn hier bist du auf diesem Bild verewigt, das du und andere mir mal zu einem lange zurückliegenden Geburtstag geschenkt hast. So sahst du mal aus, beziehungsweise so sahen wir mal aus. Eine gute Zeit in Hamburg, Axel.
Und leider nicht so genau erkennen, ne, wie sie da aussahen.
Nee, ich konnte es nicht sehen, aber ich guck's mir nachher in Ruhe mal an.
Giovanni Di Lorenzo und Sie, wie lange kennen Sie sich? Wie eng sind Sie verbunden?
Ja, wir sind sehr eng verbunden. Also sicher einer meiner besten Freunde, die ich überhaupt habe. Wir kennen uns seit Anfangszeiten in der Süddeutschen Zeitung. Also wir waren gemeinsam Reporter dort. So Anfang der 80er Jahre, Mitte der 80er Jahre haben wir da zusammengearbeitet, haben so mal kurze Zeit ein Zimmer, also jedenfalls Giovanni behauptet, wir hätten uns so mal ein Zimmer geteilt. Ich kann mich ja gar nicht dran erinnern, aber er sagt ja. Also das sind dann ja, das sind ja schon 40 Jahre ungefähr, ja. Und wir haben ja auch ein Buch zusammen gemacht, ich finde ein sehr schönes, Wofür stehst du, wo wir so uns gemeinsam an bestimmte Werte erinnern, die in unserem Leben wichtig waren und auch uns auseinandersetzen darüber. Also wir haben auch viel, viel zusammengearbeitet.
Bei Giovanni kann ich mir gar nicht vorstellen, dass der auch mal sagt, mir tut das weh oder dies weh. Tauschen Sie sich über sowas auch aus?
Ja.
Ja?
Ganz sicher, ja.
Gut, beruhigend. Wir haben beide gerade gesagt, halt den Bocker. Ist ein bisschen aus der Mode gekommen, ne?
Ja, als ich so 16 war und so man zum ersten Mal zum Italiener ging, damals war das noch was Besonderes.
Ja.
Mein Vater wäre zum Beispiel nie in ein italienisches Restaurant gegangen. Aber da war es halt den Bocker so ein Standardgericht, was ganz Besonderes und Tolles.
Ja, ist anscheinend wieder ein bisschen modern. Kochen Sie denn auch gerne?
Ja, ich koche schon, ja. Ich bin so ein Rezeptkoch und so ein Versorgungskoch. Also ich koche nie was so ganz Besonderes. Meine Frau ist eine Fantasie, die kocht aus dem Handgelenk heraus, kann die Sachen. Das kann ich nicht so. Ich gucke aufs Rezept oder so, aber ich habe das immer gemacht. Ja, mache ich auch gern.
Und dieser Gesundtrend, also es wird ja sehr viel darüber gesprochen, nicht nur darüber, dass man keinen Alkohol trinken soll, darüber haben Sie eine sehr schöne Kolumne auch geschrieben, sondern auch über die Ernährung allgemein, wie die den Körper jung und gesund hält. Ist das auch ein Thema für Sie?
Ja, klar. Ich meine, man lebt ja in seiner Zeit und natürlich achte ich auf gesunde Ernährung sehr, sehr viel mehr als früher. Natürlich, also ich komme aus Niedersachsen, Braunschweig. Ich bin mit Wurst aufgewachsen. Wir haben immer zu Wurst gegessen. Jeden Abend gab es Wurst. Ja. Das esse ich fast gar nicht mehr, außer ab und zu mal Weißwürst oder sowas. Ja.
Ja, aber Sie haben auch das Gewicht zum Thema gemacht, dass Sie schon sich ab und zu mal Gedanken drüber machen. Entspricht mein Körper noch dem Body Mass Index oder nicht? Wie sieht's aus?
Ja, bin immer ein bisschen an der oberen Grenze. Also ich habe immer das Gefühl, 2 Kilogramm zu viel zu wiegen.
Na, das ist ja nichts, 2 Kilo.
Ja, aber meine Frau hat gesagt, die meisten Deutschen haben das Gefühl, 2 Kilogramm zu viel zu wiegen. Also das ist so ein Standardmaß irgendwie.
Ja, also es fällt wirklich, die 2 Kilo fallen nicht auf, kann ich Sie beruhigen. Also wir haben einiges heute über den Körper gelernt. Würde ich Ihnen empfehlen, sich das noch zu vertiefen in diesem Buch Aua. Morgen kommt Christoph Letkowski, Schauspieler, zu mir aufs rote Sofa. Freue ich mich drauf. Jetzt können Sie sich auf Ihr Landesprogramm freuen. Danke fürs Zuschauen. Schönen Abend noch. Vielen Dank, Axel Hack.
Dankeschön.